Willkommen im Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der TK Landesvertretungen. Hier treffen wir Antreiberinnen und Pioniere, die sich für eine bessere Versorgung stark machen, die Grenzen verschieben und Fortschritt vorantreiben.
Herzlich willkommen im Maschinenraum Gesundheit. Mein Name ist Manon Austinat-Wied und ich bin die Leiterin der TK Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern. Heute ist Frau Professorin Dr. Nicole Endlich bei uns zu Gast. Sie ist Professorin für Anatomie an der Universität Greifswald, Pionierin in der Nierenforschung und CEO der Nipoca GmbH. Sie und ihr Team revolutionieren mit der PEMP-Methode die Diagnostik von Nierenerkrankungen durch hochpräzise 3D-Analyse von Podozyten. Lassen Sie uns eintauchen in Ihre Welt aus Forschung, Start-up und Hoffnung für Patientinnen und Patienten. Guten Tag, Frau Professorin Endlich.
Guten Tag. Vielen herzlichen Dank für diese Einladung und diese ganz tolle Einleitung. Vielen Dank.
Was mich natürlich interessiert und was die Hörer hoffentlich genauso interessiert, ist, wie haben Sie Ihre Leidenschaft für Nierenforschung entdeckt und was hat Sie von der Universitätsmedizin Greifswald zur Gründung von Nipoca mit Ihrem Sohn Tim inspiriert?
Die Nieren spielen bei mir seit 25 Jahren ein großes Thema und da eine ganz spezifische Zelle. Die habe ich in Heidelberg an der Universität kennengelernt und ich habe gesehen, dass sie absolut spannend ist. Eine ganz wichtige Zelle, damit die Niere funktioniert. 80% der Fälle von Nierenerkrankungen ist diese Zelle, der sogenannte Podozyt, die Füßchenzelle, kaputt gegangen oder schwer geschädigt. Und ich wollte immer herausfinden, was ist die Ursache dafür und wie kann man das aufhalten? Und das beschäftigt mich, wie gesagt, schon über 25 Jahre. Ich habe so in den letzten Jahren festgestellt, dass die Bevölkerung gar nicht weiß, wie schlecht es um ihre Nieren steht. Und als Forscherin wollte ich nicht nur einfach Forschung, das Forschungswillen machen, sondern ich wollte etwas nach außen geben. Also manchmal haben mich Patienten angerufen, haben gesagt, können Sie da irgendwas tun? Sie haben was publiziert. Es haben mich Verwandte angerufen von schwerstkranken Patienten. Und ich dachte, wir machen doch hier Forschung und wir müssen was translatieren. Da war das noch gar nicht so im Sinne. Das ist heute ein viel intensiveres Thema, etwas aus der Forschung direkt in die Anwendung zu bringen. Ich würde sagen, da war ich eine der Ersten, die das so auch dann in dem Arbeitskreis hier an der Unimedizin Greifswald verfolgt hat. Und ich habe dann eine Methode entwickelt in meinem Labor, zusammen mit einem sehr talentierten Medizinstudenten. Und wir haben gesagt, das ist so fantastisch, das müssen wir irgendwie nach außen bringen. Ich habe meinem Sohn immer vorgeschwärmt, der hatte eine feste Anstellung in Mannheim gehabt, der Wirtschaftsinformatik. Und ich habe gesagt, du, ich schreibe jetzt einen Antrag, ich will eine Firma gründen. Ich bin ja Forscher, ich habe keine Ahnung von Business und Sonstigem. Ja, und dann hat er ja gesagt, nee, das kannst du nicht so machen. Ich habe meinen ersten Antrag dann für so einen Business-Wettbewerb geschrieben, um die Weihnachtszeit herum. Und dann hat er irgendwann gesagt, Mensch, hör auf, ich kündige, ich komme hoch, wir machen zusammen eine Firma.
Als Professorin und Unternehmerin, wie balancieren Sie Forschung, Lehre, Start-up und Privatleben?
Na, sagen wir so, also ich bin, wie man das bei uns in der Familie sagt, so ein bisschen positiv bekloppt. Also es ist ja nicht so, dass ich das nicht gerne tue, es ist mein Hobby und man muss schon sagen, also der ganze Tag wird eigentlich entweder mit Forschung oder dann mit dem Startup oder ich habe ja auch noch einen Verein gegründet, den Nordverbund Niere, Save the Kidney, mit renommiertesten Forschern aus dem nördlichen Bereich hier in Deutschland. Also es ist immer irgendwas, 15 Stunden am Tag, Wochenende. Aber das macht mir nichts aus, das macht mir Freude, meistens Freude. Und wenn ich sehe, ich kann was bewegen, dann ist das natürlich eine volle Belohnung.
Jetzt haben wir ja schon eine gute Tradition in Greifswald, den World Kidney Day, der ja da immer mit prominenten Forschern, mit interessanten Themen, mit großer Beteiligung und großem Interesse verfolgt wird. Was steht dieses Jahr auf der Agenda?
Ja, also da man ja noch keine wirklich heilenden Medikamente für 80% der Nierenerkrankungen hat, spielt jetzt nun die Prävention eine extrem wichtige Rolle. Es sind einige Pharmafirmen weltweit dabei, wirklich hochpotente Medikamente zu entwickeln. Das könnte durchaus in den nächsten Jahren nochmal ein Gamechanger sein. Aber aktuell haben wir sehr wenig anzubieten, gerade für Erkrankungen, die auf diese Zelle zurückgehen. Man hat die Steroide und ich glaube, die meisten wissen, dass Steroide extreme Nebenwirkungen haben. Und von dem her ist natürlich logisch, man sollte versuchen, eine schwere chronische Nierenerkrankung zu bekommen, damit man dann im Prinzip später vielleicht sie auch behandeln kann, wenn es sich dann gar nicht mehr vermeiden lassen. Deswegen Prävention. Und bei der Niere ist es eigentlich relativ einfach. Wir haben ein nicht invasives Mittel, wo wir untersuchen können, nämlich den Urin. Und ich stelle mir immer wieder als Nichtmedizinerin die Frage, warum nutzt man das nicht? Man kann so einfach bestimmen, ob die Bevölkerung hier in MV in Deutschland bereits auf dem Weg in eine chronische Nierenerkrankung ist, aber man nutzt es nicht. Und deswegen bin ich jetzt auch im sehr engen Austausch mit unserer Gesundheitsministerin, Frau Stefanie Drese. Und wir wollen gucken, dass wir vielleicht hier doch so eine Präventionsstudie starten, um dann schon mal in der gesunden Bevölkerung herauszufischen, wer hat nämlich schon einen kleinen Nierenschaden. Weil man muss wissen, Nierenerkrankungen sind komplett schmerzfrei. Also diese, die dann die chronischen Nierenerkrankungen werden. Und man erkennt sie erst dann, wenn das Kind eigentlich in den Brunnen gefallen ist, also zu spät.
Wie steht es um das Wissen? Also vieles hängt ja auch, gerade wenn man zum Thema Prävention in Aktion tritt, davon ab, wie viel Wissen ist schon beim Patienten, beim Versicherten, beim Bürger vorhanden? Wie nehmen Sie das wahr? Ist das überhaupt im Bewusstsein der Gesundheitskompetenz, des Gesundheitskompetenzspektrums schon angekommen?
Also ich vermute nein. Meistens sind die Leute sehr überrascht, wie hoch eben die Prävalenz, also die Anzahl der Nierenerkrankten ist. Wenn man betrachtet, weltweit sind wir mittlerweile, und wir steigen weiter an, bei 11%. In Mecklenburg-Vorpommern hat eine ältere Studie ergeben, zwischen 17% und 20%. Das sind aber Studien, die sind schon vor einigen Jahren getätigt worden. Und der Fokus so in der Gesundheitswirtschaft oder auch bei Krankenkassen, bei der Bevölkerung, bei der Politik, war immer auf Gehirn, ne, zum Beispiel Alzheimer, Demenz, Herzerkrankung, Krebs, Punkt. Und die Niere ist wirklich neben runtergefallen, muss man so sagen. Ich bin jetzt äußerst glücklich, dass letztes Jahr die WHO gesagt hat, stopp, wir müssen gucken, auch den Fokus auf Prävalenz bei Nierenerkrankungen legen, weil die Sterblichkeitsrate steigt, prognostiziert bis Jahre 2040, dass wir an der Stufe 4 sind. Jetzt sind wir 7, vor ein paar Jahren waren wir 8. Also es heißt, da wird was auf uns zukommen. Und die meisten wissen das gar nicht.
Wie frühzeitig sollte Intervention erfolgen? Wie frühzeitig sollte Prävention ansetzen? Das eine ist die Urinuntersuchung, die dann bestimmte Werte zeigt oder nicht zeigt. Was ist aus Ihrer Perspektive der richtige Ansatz, um dafür auch die nötige Awareness zu schaffen?
Ja, also Sie haben da einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn man jetzt im Urin sieht, das sind Proteine, die eigentlich nicht reingehören, dann ist das ein Alarmsignal. Dann muss man gucken, wie viel ist das? Und dann muss man sich die Person genauer angucken. Hat sie zum Beispiel Diabetes mellitus? Das ist eine häufige Ursache, dass später auch Nierenerkrankungen entsteht. Hat sie vielleicht falsche Medikamente genommen, gerade bei Personen, die älter sind? Wir müssen ja auch überlegen, wir haben eine alternde Gesellschaft. Wir wollen ja nicht alle mit 80 an der Dialyse hängen. Also von dem her, da muss auch was getan werden. Viele Leute haben Bluthochdruck. Und da kann der Arzt, der Hausarzt, eben schon unten die Hausärztin ansetzen und sagen, okay, wir achten ein bisschen mehr auf den Blutdruck. Wir achten mehr auf den, dass der Diabetes gut eingestellt ist. Es sind so einfache Dinge, mit denen man schon so viel bewirken kann.
Jetzt hatten wir vorhin die PEMP-Methode schon mal erwähnt. Können Sie die PEMP-Methode für Laien verständlich erklären? Und auch, wie die 3D-Lichtmikroskopie genau funktioniert und warum sie der klassischen Elektronenmikroskopie beispielsweise überlegen ist?
Ja, also ich versuche es ganz einfach. Ich hatte ja erwähnt, diese Füßchenzellen, diese Podozyten spielen die Masterrolle in sehr vielen Nierenerkrankungen. Und die Zelle hat den Namen Füßchenzellen, weil sie ganz kleine Ausläufer haben und die formen wie so einen Filter. Und wenn die Füßchen klein und fein sind, dann ist der Filter intakt. Das heißt, die Niere filtriert ganz normal, wie sie soll. Nun, Veränderungen dieser kleinen Ausläufer, dieser Füßchen, Verbreiterung nennen wir das, führt dazu, dass auf einmal der Filter nicht mehr die kleinen Proteine auch zurückhält und nun eine Nierenerkrankung erfolgt. Diese Füßchen sind allerdings so klein, dass zum Beispiel der Pathologe oder der Nephrologe sich die nicht mit dem normalen Mikroskop anschauen kann. Also angenommen, sie sind jetzt nierenkrank und es wird eine Biopsie entnommen, das ist also ein kleines Gewebsstückchen aus der Niere, es wird aufgearbeitet und dann muss man ja herausfinden, ist denn wirklich diese Füßchenzelle betroffen? Und in der Vergangenheit, Sie haben es erwähnt, war die Elektronenmikroskopie der Goldstandard. Aber die Elektronenmikroskopie ist tierisch aufwendig. Sie brauchen alleine präparativ 10 bis 14 Tage, bis Sie eine Aussage darüber treffen können, ob eben etwas verändert ist oder nicht. Noch dazu nimmt man so viel von der Biopsie, wie wenn Sie Ihr Haar 1000 Mal spalten würden. Also Sie haben ganz, ganz kleine Mengen. Und das Wichtigste noch dabei ist, es ist rein subjektiv. Sie brauchen einen Profi an diesem Elektronenmikroskop, der viel Erfahrung hat oder sie viel Erfahrung hat und sagen kann, da stimmt was nicht. So, und wie ich schon erwähnte, in meinem Labor haben wir ein Verfahren entwickelt, das ist die PEMP-Technologie. Und die kann nun mit einem ganz besonderen, wir nennen es Super Resolution Mikroskop, nun in 3D quantitativ und sehr schnell und in großen Bereichen dieser Nierenbiopsie Messungen vornehmen und sagen, die Niere ist verändert oder eben nicht.
Welche konkreten Vorteile bietet Ihre Methode den Patientinnen und Patienten?
Also wenn Sie zum Arzt gehen und eine Blutprobe entnommen bekommen, dann erwarten Sie, dass Sie später auf den Analysenzettel Werte sehen. Und ich habe mir mal so ein Biopsie-Statement oder mehrfach von Pathologen und Pathologinnen angeguckt und dann stand da, es könnte sein, es sieht danach aus, sehr wahrscheinlich. Und das ist keine moderne Medizin. Wenn wir es nicht besser können, dann machen wir das so. Aber wir können es besser und nun kann auf dem Diagnostikzettel nun ein Wert stehen. Und wenn später nochmal eine Biopsie entnommen wird, zum Beispiel bei Transplantationen, da macht man auch Follow-up-Biopsien, kann man die Werte untereinander vergleichen. Wir bei dieser Nipuka GmbH haben das jetzt alle so perfektioniert, dass wir alle Biopsiemessungen in der ganzen Welt miteinander vergleichen können. Und das ist, glaube ich, das nennt man personalisierte Medizin und das auf dem neuesten Stand.
Sie haben jetzt schon den Blickwinkel über die Landesgrenze und darüber hinaus eröffnet. Sie pflegen gute Kontakte zur University of Texas, zu Professor Reiser, der auch zu dem World Kidney Day vor 2 Jahren in Greifswald anwesend war und in einem beeindruckenden Imagefilm die University Medical Branch vorgestellt hat. Welche Erfolge oder Fallbeispiele gibt es, die auch auf diese Partnerschaft beispielsweise zurückzuführen sind?
Ja, also an der sogenannten, abgekürzt UTMB, sind wir gerade am Etablieren dieser Methode. Professor Reiser ist ein Visionär. Und die Amerikaner sind da auch viel offener für moderne, neue Technologien. Man spürt die Faszination, die spürt man hier auch manchmal in Deutschland. Aber dann kommt immer gleich im Nebensatz aber, ne? Da kommen die Probleme. Und Herr Professor Reiser, mit dem ich schon seit, ich glaube, 30 Jahren eng verbunden bin, hat gesagt, lass uns bei mir in Texas die modernste Pathologie aufbauen. Und ich war natürlich begeistert und habe gesagt, ich komme. Und tatsächlich, wir haben jetzt das Mikroskop dort installiert. Wir haben dort, das heißt, die Initiative UTMB NIPOCA. Da gibt es auch einen Präsidenten dazu, der das Ganze dort betreibt, weil ich kann ja nicht immer hingehen. Und wir haben jetzt die ersten Biopsien analysiert. Ich habe sie auch letztes Jahr auf dem größten Weltkongress der Nephrologen und Nierenforscher vorgestellt in Houston. Und wir sind jetzt gerade dabei, mit noch einer größeren Pathologie in Houston selbst nun weitere Biopsien zu analysieren, um dann eine Zulassung auch zu bekommen über die FDA. Das wäre extrem gut, damit dann dieses Verfahren wirklich absolut sicher in die Diagnostik überall in Amerika eingebunden werden kann. Und wenn wir die FDA-Zulassung haben, dann wollen wir zurück nach Europa und gucken, dass wir auch hier eine EMA-Zulassung bekommen. Aber Sie sehen, wir machen eher die Rolle rückwärts, weil wir uns da mehr von versprechen, da Amerika da offener ist.
Wird Prävention auch eine Rolle spielen?
Absolut. Prävention ist auch in Texas, in den USA, ganz oben angesiedelt. Und es ist so die Frage, es gibt ja sogenannte Blue Zones, wo Menschen, Bereiche, Landschaften, die besonders gesunden Menschen hat. Und da will man herausfinden, woran liegt das? Und das wird auch eine der Themen sein, die Herr Professor Reiser eben vorstellen wird. Andererseits hat er auch sein Spektrum neben der Niere erweitert. Viele Menschen wissen das gar nicht, dass Nierenpatienten häufig auch Probleme wie Demenz bekommen, Konzentrationsschwächen oder Schlimmeres. Und das soll auch erweitert werden dort in Texas, dass man da über die Niere auch die anderen Organe mit einbindet.
Ja, NIPOCA als Uni-Ausgründung. Welche Herausforderungen gab es hier beim Übergang aus dem Labor in den Markt? Ich denke da an Patente, an Förderungen, wie Exist zum Beispiel. Wie fühlt sich das hier an, wenn Sie den Schritt in den Markt wagen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss sagen, es war doch ein beschwerlicher Weg gewesen, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Ich als Forscher bin ja völlig unerfahren, wie ich sowas mache. Und ich, ohne meinen Sohn, der ja im Studium ja doch Erfahrung mit Business Administration, also Business Verwaltung hat, hätte ich das so nicht geschafft. Ich bin auf einer Delegationsreise ja gewesen mit Ihnen zusammen in Irland und jetzt auch in Litauen und auch eben in Texas. Und das hat mich schwer beeindruckt. Da steht immer jemand an der Seite der Forscher und Forscherinnen, um zu begleiten und die Expertise einzubringen. Ich muss sagen, Tim und ich, wir sind da einfach so, wir probieren es mal, ne? Und wenn es da nicht weitergeht, probieren wir es dort. Und diese Gelder zu bekommen, die man braucht, um so ein doch sehr teures Mikroskop auch zu kaufen, war alles nicht einfach. Und man muss natürlich auch gucken, man hat jetzt große Auslagen und die Einnahmen sind ja am Anfang immer noch reduziert. Das ist alles nicht einfach und auch, wie Sie sagen, mit den Patenten muss man natürlich so dicht haben, dass wenn dann mal ein interessantes Verfahren an den Markt kommt, dann kommen natürlich auch gerne andere und gucken, ob sie da vielleicht das Patent irgendwie übernehmen können. Also das waren große Herausforderungen. Ich würde es aber jederzeit wieder machen.
Ich erinnere mich gut an den Besuch in Dublin und das sind ja Hubs an der Uni, wo ganz interprofessionell zusammengearbeitet wird. Sie haben die Forscher, Sie haben aber auch wirklich das ganze Wirtschafts-Know-how, das zusammengefasst an einem Platz, was ganz eng verzahnt miteinander agiert und natürlich auch mit Blick auf Fördermittel, Fördermittelgewinnung auch von europäischer Ebene sehr, sehr professionell voranschreitet. Was wünschen Sie sich, wenn Sie so um sich herumschauen hier aus unserem Bundesland heraus noch an nächsten Schritten?
Genau, das ist nämlich, was Sie angesprochen haben, genau das Problem. Also wenn ich jetzt einen, und wir haben aktuell wieder mehrere Patentanmeldungen an der Unimedizin in Greifswald, wenn ich das jetzt irgendwie auf den Markt bringen möchte, muss ich gut vernetzt sein. Wen soll ich fragen? Wie soll ich das machen? Und das war halt in Irland so wirklich faszinierend und auch in Litauen, Das sind gleich Leute da, die sagen, hier kenne ich die und die große Firma, dann baue ich mal die Brücke. Ich muss wirklich an der Tür von den CEOs klopfen und nachfragen, haben sie eventuell Interesse? Das ist ein wirklich sehr ineffizienter Weg und da wäre ich begeistert, wenn wir Gelder auch von der Landesregierung bekommen könnten, wo man das stärker ausbaut. Und die UMG, also die Unimedizin Greifswald, versucht das auch gerade und das etwas auszubauen, aber das Geld ist knapp. Gerade wenn man nochmal Patente ein bisschen fokussiert und schärfen möchte, man hat ja einen gewissen Zeitraum, wo man das noch tun kann, dann kostet das natürlich Geld. Patentanwälte, und je besser sie sind, desto mehr kosten sie. Und dann, ich muss es mal so trivial sagen, eiern wir an 3.000, 4.000, 5.000 Euro rum. Und das dürfte nicht sein. Wir haben hier keine Bodenschätze, wir haben Sonstiges nicht. Wir haben aber Wissen, wir haben auch das Potenzial zur Translation und das müssen wir hier tatsächlich auch dann unterstützen, meiner Meinung nach.
Wie planen die PUKA die Ausweitung, die nächsten Schritte mit Blick auf den US-Markt, mit Blick auf den europäischen Markt oder den Binnenmarkt? Was sind da Ihre Ziele, die nächsten Schritte, die Sie in Planung haben?
Also mein Herzenswunsch war ja immer die Diagnostik, das für den Patienten zum Wohle der Patienten in die Diagnostik zu bringen. Das ist in meinem Sinne auch noch ganz wichtig, besonders vor dem Hintergrund, was ich schon erwähnt habe. In den nächsten Jahren wird es Medikamente auf dem Markt geben. Aber man muss dazu wirklich genau wissen, was für eine Subkategorie der Nierenerkrankung wir haben. Sonst probieren wir einfach nur aus. Dann kriegt der Patient Medikament A, wirkt das nicht, dann kriegt er B und wirkt das nicht, kriegt er C. So ist so aktueller Status. Wir würden personalisiert machen. Der Patient genau, der braucht das und das Medikament. Und dazu brauchen wir eine wirklich hervorragende Diagnostik. Das heißt, da wir uns jetzt eben in Amerika sozusagen dort stärker einbringen, und mit der FDA-Zulassung wollen wir erstmal da den Fokus drauf legen. Aber wir bekommen auch weltweit von großen, renommierten Pharmafirmen oder Nephrologinnen, Nephrologinnen immer noch Biopsien, die wir dann auswerten. Und ich bin in einer sehr engen Zusammenarbeit auch mit der Unimedizin in Göttingen und mit dem Klinikum in Bremen mit den Pathologen und Nephrologen. Und das wäre natürlich super toll, wenn wir auch hier in Deutschland dieses Verfahren tatsächlich anwenden würden. Warum muss ich erst nach Amerika gehen und dann die Rolle rückwärts machen und dann hier das vielleicht auch irgendwann implementieren dürfen? Es wäre doch schön, wenn man es parallel machen könnte.
Nun sind Nierenerkrankungen wirklich die Nummer eins. Und auch wenn Sie das jetzt schon ein wenig haben anklingen lassen, was macht den Unterschied? Liegt der tatsächlich in der personalisierten Form der Therapie, wenn die Früherkennung so stattfindet, wie Sie das beschrieben haben?
Naja, also die Früherkennung sagt ja nur, irgendwas ist nicht in Ordnung. Was es dann genau ist, muss man ja später finden. Und unsere Methode haben wir ja ursprünglich nicht in der Diagnostik gesehen, weil uns waren die Regularien einfach zu gefährlich. So für ein kleines Startup, das keine Ahnung hat, wo soll es denn hingehen, ne, mit der Diagnostik, haben wir gesagt, wir fokussieren uns auf Forschung und Pharmafirmen. Wenn die Pharmafirmen ein Medikament entwickeln wollen, müssen sie das im Tierexperiment ausprobieren. Und da ist dasselbe Problem. Wenn die Nieren der Mäuse oder Ratten entnehmen, oder manchmal sind es auch kleine Schweinchen, dann muss man ja Elektronenmikroskopie machen. Und ein Kollege hat mal gesagt, also wenn ich das alles untersuchen wollen würde, bräuchte ich 20 Jahre mit der Elektronenmikroskopie. Also das ist nicht wirklich eine Methode gewesen. Und so können wir natürlich jetzt auch die Pharmafirmen und die Nierenforscher und Forschenden generell supporten, mit dieser Technologie einfach schneller zu sein.
Zeit entscheidet.
Zeit entscheidet, ja. Überleben.
Was sind Ihre Top 3 Tipps für Patientinnen und Patienten, was die Nierengesundheit betrifft? Und wenn wir so auf die nächsten 5 Jahre schauen, welche Durchbrüche erwarten Sie?
Also die Patienten und Patientinnen, die es schon gibt, die sollten, ich weiß, es ist schwer, gerade wenn man schon dialysepflichtig ist, aber trotzdem Forderungen stellen. Also mir sagte mal eine Patientin, die mich angerufen hat, ich würde ja gerne mehr außen sagen, wie schwierig das ist mit einer Dialyse, wie schwierig die Ungewissheit ist, was habe ich denn genau? Ich möchte da gerne mehr darüber erfahren. Die haben einfach keine Kraft. Nach viermal der Woche einer Dialyse sind die relativ müde und schlapp. Aber dennoch können wir nur was verändern, wenn vielleicht auch die Familienangehörigen sich dafür einsetzen und auch sagen, wir wollen hier mehr voranbringen. Und was ich noch dazu sagen wollte mit der Dialyse, was mich als Nichtklinikerin extrem bewegt hat und auch sehr motiviert, diesen Weg weiterzugehen, ist, 50% der Patienten und Patientinnen an der Dialyse altersunabhängig versterben innerhalb von 5 Jahren. Und das ist, denke ich doch mal, für eine Gesellschaft wie unsere ein unhaltbarer Zustand. Und von dem her setze ich mich da ein. Und was ich mir wünsche, ja tatsächlich, dass das Verfahren in die Diagnostik kommt, auch hier in Europa, in Deutschland. Und wir haben noch einige potenzielle Medikamente jetzt in meinem Labor identifiziert, die durchaus vielleicht Potenzial haben könnten, die man auch schneller einsetzen kann, weil sie bereits schon eine Zulassung haben für andere Erkrankungen, also Nicht-Nierenerkrankungen. Und wenn man da finanziellen Support und professionellen Support von Leuten bekäme, also das wäre natürlich sensationell.
Ist es dann auch möglich, später in die Dialysephase zu kommen?
Genau. Also das ist ja meine Hoffnung, dass Prävention, was ich jetzt als ganz entscheidend empfinde, dafür sorgen wird, dass wenn eine Dialyse kommt, sie aber später kommt. Und dass wir dann eben von großen Pharmafirmen auch potenzielle Medikamente haben, die zumindest einige dieser Subtypen dieser Nierenerkrankungen effektiv behandeln bzw. vielleicht sogar heilen können.
Vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung, welche Botschaft würden Sie an Betroffene, an Politiker und an Forscher geben wollen?
Ich würde tatsächlich das so, wie die WHO das jetzt formuliert hat letztes Jahr, die stille Epidemie kommt. Wir sind gehalten, das zu stoppen.
Was für ein Schlusswort. Vielen Dank, Frau Professor Endlich. Vielen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank für das spannende Gespräch und die Einblicke.
Vielen herzlichen Dank, dass ich kommen durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Maschinenraum Gesundheit.